Herzlich willkommen zum 110% Podcast, dein Podcast für Next Level Performance als Unternehmer, Leader oder Athlet. Hier geht es darum, wie du Grenzen sprengst, ohne auszubrennen, für mehr Energie, Fokus und echten Erfolg im Leben und im Business. Und hier kommt deine Gastgeberin, Diana Chavisa, auch bekannt als Running Diana. Lass uns starten auf deinem Weg zu 110% Performance und Fokus.
Willkommen im 110% Podcast Next Level Performance für Unternehmer, Leader und Athleten. Und heute bin ich hier nicht allein. Heute habe ich einen spannenden Gast mit mir, Dima Sterz. Hallo, herzlich willkommen. Dima, vor dem du mir beantworten kannst, sage ich gleich, Dima ist der Experte, wirklich der Experte für ganzheitliche Gesundheit. Wir sitzen gerade in seiner Ordination in der Krottenbachstraße 1 im 19. Bezirk. Danke, dass ich hier sein darf. Hallo Dima.
Hallo liebe Diana, danke für die Möglichkeit, in deinem Podcast aufzutreten. Und ich freue mich schon auf das Gespräch.
Ich mich auch. Ich habe gerade erwähnt, dass du der Experte für ganzheitliche Gesundheit bist. Viele Menschen haben das Wort ganzheitlich gehört, wissen aber wirklich nicht, was das bedeutet und wie das noch mit Gesundheit zusammenhängt. Kannst du das uns kurz erklären?
Kurz? Naja, ganzheitlich oder holistisch ist ein Begriff, der schon des Öfteren genannt wird, vor allem in der Coaching-Szene. Und meine Reise hat angefangen ziemlich früh, nämlich ich bin aufgewachsen in einem kleinen Dorf im Süden der Ukraine und die ganze Kindheit war wirklich getragen von Naturverbundenheit. Also den ganzen Sommer barfuß unterwegs gewesen, wenn wir irgendwie tagsüber Hunger hatten, sind wir auch auf die Felder gegangen, haben so ein paar Karotten, Rüben rausgezogen. Und
das war meiner Kindheit.
Ja, und alles, was wir im Winter dann gegessen haben, haben wir selber angebaut. Das heißt, alle Lebensmittel waren bei uns das meiste wirklich natürlicher Herkunft. Also im einzigen Geschäft im Dorf gab es Mehl, Zucker, Salz und ein paar Konservendosen. Und alles andere war wirklich dann so im Austausch. Dann hatten wir den Nachbarn, der hatte eine Kuh und dann haben wir Milch bekommen. Der hat irgendwie Käse oder Frischkäse hergestellt, dann haben wir dann aber Eier gegeben, weil wir von der Oma aus hatten wir einen Hühnerstall und haben auch ein Schwein gehalten. Und also das heißt, es war wirklich ziemlich, ziemlich natürlich und das hat mich mein Leben lang getragen, diese Verbundenheit zur Natur, die Bewegung und warum Gesundheit. Meine Oma, sie war Kräuterhexe. Sie hat im Dorf alle möglichen Leute mit ihren Tinkturen geheilt und wenn jemand was hatte, dann hat die Tipps geben können, die wirklich gewirkt haben. Das heißt, außerhalb der Medizin, und ich habe überhaupt kein Thema mit der Schulmedizin, weil wir brauchen beides, und habe dann auch viel von ihr abgeschaut. Also es hat mich, was heißt abgeschaut? Das hat mich inspiriert, wie sie das gemacht hat. Und ein Satz, den ich gesagt haben soll, das ist aus Erzählungen, ich kann mich an diesen Satz nicht erinnern, dass ich öfters meine Oma gesagt habe, dass ich Arzt werden möchte oder Heiler, damit sie noch lange bei uns bleibt. Das ist, ja, das ist, unsere Eltern waren halt, das war so Ende der Sowjetunion und meine Eltern haben den Job verloren oder haben fast gar nichts verdient und sind dann oft gereist nach Polen, nach Tschechien, um bestimmte Sachen zu verkaufen. Und die Großeltern haben uns dann aufgezogen. Das heißt, ich war viel bei der Oma. Und ich kann mich, wie gesagt, noch gut erinnern, dass die Beziehung zu Oma sehr liebevoll war. Sie hat für uns wirklich gesorgt, sie hat sich Zeit genommen. Und später, als wir dann nach Deutschland gekommen sind, 95 mit 9, damals war ich 9 Jahre alt, habe ich mich sehr viel für Bewegung und Sport interessiert. Das war irgendwie so, in ein Umfeld zu geraten, was mit viel Stein, also wir sind in eine viel größere Stadt, also wir sind nach Aachen gezogen, die Stadt hatte halt 270.000 Einwohner aus dem Dorf, wo 300 Einwohner waren, also es war für mich so, oh, wow, und die Geschäfte, du gehst in einen Laden und du hast tausende Artikel Und irgendwo wurde ich dann so in diesen Strom der Fülle und auch Unnötigen getrieben, nämlich dann auch angefangen zu Süßes und Verpacktes und also eigentlich komplett von dem, wo ich herkomme, wo Natur und alles selbst wurde auf einmal viel industriell gegessen. Naja, und da gibt es Fotos, da war ich nicht der Dünnste. Da war ich, ja, das hat man dann gesehen, dass so Bäckchen bekommen und genau. Und trotzdem war Bewegung halt immer wichtig. Das heißt, es war die Zeit zum Glück, wo, oder was heißt zum Glück, es war eine andere Zeit. Die Handys kamen erst später. Also du kannst dich erinnern, das erste Handy haben wir so mit 15, 16 bekommen wahrscheinlich. So, also meine Eltern haben es mit 15, 16 gesagt und da kamen so die ersten Siemens, Nokias. Genau, ich hatte Nokia 3210. Und wir waren halt, wie gesagt, immer draußen in der Natur. Wir hatten zum Glück von der Stadt aus nicht weit in den Wald. Und es hat mich nicht eher in die Stadt, sondern eher in den Wald gezogen. Mhm. Und nach dem Abitur und nach dem Bundesheer in Deutschland wusste ich, ich will irgendwas mit Bewegung und Sport machen. Das ist irgendwie etwas, was mich so am meisten interessiert hat. Irgendeinen kaufmännischen Beruf im Sinne von im Büro sitzen, das konnte ich mir gar nicht vorstellen. Das wäre so, oh nein, auf gar keinen Fall. Bei der Bundeswehr wurde mir angeboten, eine Offizierslaufbahn als Arzt. Nur dann musste ich mich halt verpflichten für 20, 25 Jahre und ich durfte überall dann, sollte überall hingeschickt werden. Und das hat mich irgendwie doch abgeschreckt. Somit habe ich gesagt, nein, irgendwie vielleicht als erstmal Fitnessberater, Fitnesscoach, irgendwie so in diese Richtung. Und dann steige ich, das ist mein letzter Tag vom Bundeswehr, noch mit meinem Rucksack, allen Klamotten wieder, steige ich vom Zug aus, treffe am Bahnhof eine alte Bekannte und die begrüßt mich. Und Dima, wie geht's dir und was machst du? Und dann erzähle ich sie, hab jetzt Bundeswehr hinter mir, will irgendwas mit Sport machen, weiß eigentlich gar nicht. Also ich habe mich nirgendwo angemeldet. Die so, ja, dann komm mit, heute, jetzt ist ein Event von den niederländischen Universitäten, die stellen ihre Studiengänge vor, weil Aachen liegt direkt an der Grenze zu Holland und Belgien und da stellen die Ergotherapie, Logopädie, Physiotherapie und noch zwei weitere Studiengänge, irgendwas mit Musiktherapie und ich so, ja, ich habe eh nichts vor, ich komme mal mit. Und dann sitzen wir da und dann stellen sie das vor, dann kommen sie zur Physiotherapie und dann sagen die, ja, physikalische Therapie, das ist mit Bewegung und Sport und Krankheitsbilder und da ist ja auch spannend. Oh, das finde ich interessant. So, viele Physios kenne ich aus Fußballvereinen und Leistungssportlern, die haben auch Physios. Da denke ich so, oh, dass ich die dann begleiten darf, oh, ist cool. Und habe mich dann angeschrieben an der Uni für so einen Mitlauftag und das hat meine Erwartungen noch übertroffen. Das war echt eine wunderschöne, moderne Uni in Herlen, eine halbe Stunde aus Aachen entfernt. Und ja, habe mich dann für den Aufnahmetest beworben. Der ging 2 Tage. Wurde direkt, also habe den auch erfolgreich absolviert und im Juni war ich quasi aus der Bundeswehr. Ja, im September habe ich angefangen, in Holland zu studieren. Ging super. In der Schule war ich so mittelmäßiger Schüler, weil es mich wirklich interessiert hat. Den Bachelorstudiengang habe ich sogar noch abgekürzt um ein halbes Jahr, weil es mich das so gepackt hat. Ich habe meine Bachelorarbeit schon im zweiten Jahr angefangen zu schreiben, weil es einfach so spannend war. Wurde sofort auch übernommen in einer holländischen Praxis, spezialisiert auf Leistungssportler. Das heißt, so wie ich es mir vorgestellt habe, öffnet sich diese Tür genau mit Leistungssportlern und so weiter, mit Triathleten und Fußballern. Habe dort in der Zeit meine Fähigkeiten immer weiter erweitert, habe Mentoren gehabt, die mich begleitet haben und einen Fußballclub auch begleitet am Wochenende. Also wirklich viel zu tun gehabt. Und trotzdem habe ich gemerkt, okay, jetzt verstehe ich so, wie der Biomechanik funktioniert, so Gelenke und Muskeln. Aber das ist doch noch viel mehr. Nämlich ein Kollege von mir war Osteopath und sagte, ja, Dima, so schön, dass du jetzt irgendwie so Übungen fürs Becken stabilisieren und Knie mobilisierst. Aber was ist mit den Organen? Die haben doch einen riesen Einfluss auf die Beckenposition. Was ist dann mit der Niere, wenn die zu viel Cortisol ausschüttelt, die Nebenniere? Dann die sitzt doch auf dem Psoas. Also da kannst du doch nicht einfach nur Muskel dehnen. Also da musst du doch irgendwas an der Stressachse machen. Ich so, oh, ja, okay, das war jetzt nicht in meinem Studium drin. Okay, gegoogelt, Osteopathie, wo sind die besten Studiengänge? Und dann, was für ein Zufall, in Belgien. Und das ist das andere benachbarte Land. Und so habe ich mich dann für die Osteopathie eingeschrieben und bin dann nach Antwerpen gegangen und habe neben der Arbeit noch Osteopathie studiert. Es war Antwerpen und Gent, auch wunderschöne Städte, alles auch flämisch. Das heißt, ich konnte mein Niederländisch, was ich damals schon sehr gut beherrscht habe, weil ich in Holland gearbeitet habe, konnte ich das auch in Flämisch, auch das Studium der Osteopathie machen. Und während des Studiums, das ist auch eine spannende Geschichte, sitze ich dann im Auto mit einem Kollegen, der mit mir dann studiert hat und auch in der Nähe gewohnt hat, hatten wir eine Fahrgemeinschaft. Und der erzählt mir dann über Ernährung. Der sagt, ja, eigentlich machen wir viel zu wenig im Studium über Ernährung. Das ist doch schön, dass der Körper jetzt beweglich ist und alles stimmt. Aber Nährstoffe, was ist dann mit bestimmten Sachen? Und das kriegen wir doch gar nicht mit. Ich so, ja, okay, vielleicht ist es gar nicht so wichtig. Der so, war nicht so wichtig. Ich bin schon seit 20 Jahren Veganer und schau mich an. Und das sah richtig gut aus. Ich so, wie vegan? Für mich waren vegane Menschen damals wirklich, das stimmt was. Vor allem, wenn ein Mann kein Fleisch isst, dachte ich so, ich bin in der Ukraine mit Fleisch aufgewachsen. Das war zum Mittag, zu Frühstück. Also überall haben wir halt Fleisch irgendwie zu jedem Gericht. Und da dachte ich, ah nein, also jemand, der mir sagt, der ist vegan, das stimmt einfach mit dir nicht. Und der sah wirklich gut aus. Also durchtrainiert, fit. Und ich so, okay, interessant. Und wieso findest du das richtig, weniger Fleisch zu essen? Ich habe gar nicht gesagt, gar kein Fleisch, aber weniger Fleisch. Der so, ja, schau, das ist von Natur aus, ja, alle sprechen, dass wir irgendwie Fleischesser waren und Jäger, aber eigentlich in der Menschheitsgeschichte waren wir mehr Sammler und eigentlich haben wir uns mehr pflanzlich Faserstoffe ernährt, so Schalentiere schon, aber weniger Fleisch, weil es war energieaufwendig zu jagen. Das hat viel mehr Energie verbraucht und deswegen, also, und er hat mir ganz viele Kommentare und Argumente und irgendwie hat mich das getriggert. So, okay, also, kein weniger Fleisch. Ich probiere das mal. Und habe dann ein Experiment gemacht, habe dann 3, 4 Monate erstmal ganz vegan, habe gemerkt, das ist nicht so meins, weil ich doch so Eierspeisen mag und mir hat irgendwie so diese Vielfältigkeit dann gefehlt. Habe für mich dann irgendwie die Mitte entdeckt, so dass ich dann angefangen habe, vermehrt Fisch, Meeresfrüchte zu essen, Eierspeisen, Milch stark reduziert und habe mich wirklich besser gefühlt. Also ich habe mein Gewicht halten können, ich konnte meine Leistung, also damals habe ich auch mit dem Joggen angefangen, erstmal so kleinere Distanzen, dann mal länger bis Marathons und auch ziemlich gute Zeiten auch gehabt. Und mit den Kalorien und Nährstoffen habe Blutbilder gemacht und sah alles tipptopp aus. Ich habe das mehrmals im Jahr, also einmal im Jahr mindestens ein großes Blutbild gemacht und hat eigentlich alles gepasst. Und dann dachte ich, okay, Ernährung ist doch schon ein wichtiges Thema. Es gibt so viele Ernährungstrends von Paleo, Atkinson, Low Carb, High Fat, Vegan und Intervallfasten, Heilfasten, so viele Sachen. Und jedes Mal, wenn ich irgendwie wo war und es ging um Ernährung, dann gab es immer wieder einen neuen Trend. Immer wieder irgendeine Geschichte über Ernährung. Hast du das ausprobiert und dies und nimmst du Supplements und welche? Ach wie, du nimmst noch kein Q10. Und im Studium hatten wir in der Osteopathie eher wenig da gehabt. Und dachte ich so, okay, so, habe ich noch Ressourcen? Und habe während der Osteopathie, das war glaube ich im dritten Studienjahr oder im vierten, habe ich mich angemeldet bei der KPNI, klinische Psychoneuroimmunologie, entwickelt auch das Konzept von einem Belgier, von Professor Dr. Leo Breunbohm. Und habe dann bei einem seiner Schüler, Tom Fox, mittlerweile, glaube ich, sein Geschäftspartner in Deutschland, habe ich dann die Ausbildung zum Ernährungsberater gemacht. Und da ging es wirklich um die Wirkmechanismen, die auf unseren menschlichen Organismus im 21. Jahrhundert, also es geht um den Homo sapiens im 21. Jahrhundert, um den Phänotyp Kaukasier, also der hier im kaukasischen Raum gelebt, also Eurasien gelebt hat. Weil ich habe mal so überlegt, meine Vorfahren, ich kam so ein paar Generationen dahinter, die kamen hier alle irgendwie aus der Ecke. Und das war richtig spannend. Also da ging es wirklich um die Wirkmechanismen. Welche Nährstoffe was bewirken? Wie ist die Nahaufnahme? Wie spielt das Umfeld? Also das war so holistisch, so ganzheitlich so das Ganze. Mit Mikrobiomanalysen, die wir dann auch gelernt haben zu deuten, mit Bakterien und alles. War sehr intensiv. Also das war, glaube ich, von allen Studiengängen war so die KPNI schon heftig. Hätte ich nicht gedacht, dass das so ein intensiver Studiengang noch sein wird. Aber es hat mich mega interessiert. Also ich habe wirklich dann Bücher gekauft zu allen möglichen Mikrobioms und was das bewirkt und welche Stämme wir haben und Parasiten und so weiter. Genau, das heißt, viel im Studium, viel in meiner Tätigkeit als Therapeut, wenig zu Hause. Das heißt, es gab sicherlich auch eine oder zweite Krise, weil dann kam der zweite Sohn auf die Welt. Also ich habe 2 Buben, 8 und 11 jetzt mittlerweile. Und gemerkt habe, so jetzt ist es irgendwann mal auch gut mit den Lehrjahren, weil danach kamen natürlich noch einige Ausbildungen, aber das war so erstmal so abgeschlossen. Und dann habe ich gemerkt, wenn ich als Physiotherapeut, weil das war meine Anstellung in Holland, wo ich gearbeitet habe, wirklich nur auf das, was der Arzt mir als Verordnung schreibt, meine Klienten behandle. Wenn er schreibt, keine Ahnung, Zervikalsyndrom, also irgendein Thema mit Nacken, das ist erstmal so eine Beschreibung vom Problemgebiet. Zervikal, Halswirbelsäule. Und ja, mobilisieren oder massieren oder Wärmetherapie oder Elektrotherapie. Und selber als dann aus dem Blickwinkel, so aus all meinen Werkzeugen in meinem Koffer, die ich so gesammelt habe, dachte ich so, ja nein, ich kann doch jetzt nicht einfach massieren. Also da müsste ich doch erstmal schauen, wie steht es mit den Organen? Wie ist sein Stoffwechsel? Wie ernährt er sich so? Was ist sein... Das Mindset kam noch später, stimmt. Eine Sache erzähle ich noch, bis ich dann zum Holistischen, zum Begriff, zu deiner Frage, was bedeutet holistisch für mich? Genau, das heißt, ich habe da schon gedacht, nein, also ich kann jetzt nicht einfach das nur machen, obwohl ich da eigentlich schon einen ganz anderen Blickwinkel auf das Ganze habe. Und das war auch so die Phase, wo ich dann gezweifelt habe, ob ich da überhaupt noch angestellt, also ich habe super verdient in Holland, das ist im Vergleich zu den deutschen Physios, habe ich einfach mal locker das Doppelte verdient, wenn sogar noch mehr. Aber es war einfach für mich so ein Widerstand, weil die Ärzte sind doch noch sehr bestimmend und sagen sowas, was du dann machen sollst, weil die ja dann die Diagnose stellen. Wobei in Holland deutlich besser als in Deutschland ist oder war zumindest damals. Und habe dann gemerkt, dass ich konnte jetzt meinen Kunden den physischen Körper testen, also physikalische Tests aus der Sicht des Physiotherapeuten. Ich konnte das Viszerum, die Organe, untersuchen, behandeln. Ich konnte schauen, welche Nährstoffe Aufnahme und die Ernährung, ob das zu ihm passt. Und trotzdem kamen immer wieder Kunden zu mir und meinten, ja, Dima, schön, dass du mir das hier wieder eingerenkt hast, schön, dass du mir diese Übungen gezeigt hast, aber ich habe doch keine Zeit. Au, es ist doch so anstrengend, diese Übungen zu machen. Und weißt, das ist doch meine Frau und die macht das nicht und wenn sie das nicht macht, mache ich es auch nicht. Und der Chef und der ist auch so blöd. Und dann merke ich, ja, stimmt, ich habe jetzt mich viel mit dem physischen Körper beschäftigt, mit der Ernährung, aber das Mindset, da habe ich eigentlich fast gar nichts damit gemacht, nur wirklich dann an irgendwelchen Schrauben geschraubt. Aber also ich nenne das Beispiel, ich habe die Hardware erneuert, aber die Software ist immer noch Windows 95.
Das ist für mich als Trainerin sehr, sehr, mir geht es ähnlich mit den Leuten, die bei mir trainieren, für so Wettbewerbe oder einfach Gewicht abzunehmen und so weiter. Der größte Fehler, was man machen kann, ist, mit seinem Mindset zu arbeiten, weil da scheitern die meisten. Also ohne Mindset geht es nicht weiter. Jemand kann dir sagen, was du machen solltest, aber irgendwann, wenn die Motivation ist nicht mehr da und die tägliche Routine übernimmt,
kommst du in deine alten Muster, ja.
Es verändert sich nichts.
Genau,
also
das.
Also Mindset, genau.
Mindset war für mich damals noch so etwas wie nur für Coaches, nur für Psychotherapeuten. Und es war irgendwie so weit weg, so, ja, Mindset. Ein Begriff, das war für mich nichts Greifbares. Und je mehr ich mich dann mit meinen Kunden unterhalten und gelernt habe, wirklich zuzuhören und mir etwas mehr Zeit genommen habe. Das heißt, es war eine Phase, wo ich dann gemerkt habe, so nach 7 Jahren in Holland arbeiten, ich bin soweit, den nächsten Schritt zu machen und diese Selbstständigkeit zu gehen. Und dann habe ich in Holland gekündigt, habe schon Räumlichkeiten angeguckt für die Selbstständigkeit und dann, wie das Schicksal wieder eine neue Tür aufmacht, eine war zu, eine andere öffnet sich, treffe ich einen alten Schulkameraden noch, mit dem ich Physiotherapie studiert habe in Holland, der so, ja, Dima, was machst du? Und ich so, ja, suche jetzt gerade eine Räumlichkeit, mache mich jetzt selbstständig. Ich habe schon Polster aufgebaut, ich konnte ein paar Monate nicht arbeiten und mich da vorbereiten. Und er so, nein, Dima, ich habe einen Vorschlag für dich. Ich eröffne ein Gesundheitszentrum in Aachen, da wo wir gewohnt haben. Sogar noch in Würselen, das ist ein Nebenort, wo ich damals ein Haus gekauft habe. Mhm. Das ist ein Neubaugebiet und da wurde auch das Zentrum dort gebaut. Und er so, hättest du nicht Lust, dort als Filialleiter? Ich brauche jemanden, der Erfahrung hat mit einmal physiotherapeutischen, osteopathischen Blickwinkel, aber gleichzeitig, du hast ja auch gemeinsam mit deinen Chef in Holland auch mehrere Praxen. Also in den 7 Jahren, wo ich in Holland war, habe ich meinen Chef geholfen, aus 2 Praxen 7 zu machen. Also der ist ja echt ein Name. In Holland ist er immer noch ein Name in der Physiotherapie und im Leistungssport. So, du wärst genau der richtige Mann. Da ich so, okay, eigentlich wollte ich mich selbstständig machen, aber jetzt bekomme ich so eine wunderbare Einladung noch mit einem super Gehalt und noch eine leitende, also führende Position, genau. Interessant. Okay, ich nehme es an. Und Genau. Dann wieder aber auch meine Idee von diesem ganzheitlichen Ansatz wieder ein bisschen zurückgeschraubt, weil in Deutschland ist es wieder ziemlich so, wenn der Arzt das schreibt, dann machst du das auch. Und da ging es erstmal so um Umsatz machen und Fokus wieder auf etwas anderes, als ich mir eigentlich gewünscht hatte. Ich wollte wieder auf den Klienten fokussieren, so auf diesen Einzelnen, auf seine Bedürfnisse. Waren wichtige Lehrjahre, ganz wichtig, bis ich dann auch irgendwann mal gemerkt habe, dann nach anderthalb Jahren so, boah, ich kann das nicht mehr. Nur eine halbe Stunde Zeit, bis er sich ausgezogen hat, bis du schnell ein paar Fragen gestellt hast und dann eine Intervention, zwei gemacht hast, dann ist die Behandlung schon vorbei. Nein, so will ich nicht arbeiten. Und in der Phase tatsächlich habe ich mich auch viel mit dem Mindset beschäftigt und habe dann im Internet geschaut, wo kann ich so den ersten Start machen, so ins Mindset und Arbeit mit dem Unterbewusstsein. Und da kam ich auch durch Zufall auf die Seite von Oliver Ruppel, der Hypnosetherapie angeboten hat. CTW-Hypnose, basierend, also Cybernetic Therapy Works steht CTW. Und das ist die Arbeit mit, teils mit deinen emotionalen Themen, aber auch so mit deine Narrativen, so wie siehst du dich in der Welt, welche Geschichten erzählst du dir, was glaubst du? Und das war so interessant, schon bei der ersten Session mit in der Gruppe, das war erstmal so ein Schnupperwochenende, habe ich so viele Dinge in mir entdeckt, die ich als limitierend erfahren habe, im Unterbewusstsein, das ist halt so, das ist mein Blickwinkel und so funktioniert es. Und er sagte immer wieder den Satz, die Karte ist nicht das Gebiet. Du kannst ja irgendwann mal eine Karte gemalt haben von dem Gebiet, wo du damals warst, aber sie bleibt alt, diese Karte. Weil wenn du noch einmal diese Karte anschaust, stell mir vor, ich hätte jetzt vor 50 Jahren hier diese Straße hier gemalt und würde immer noch denken, das wäre das, würde ich wahrscheinlich gegen mehrere Pfeiler laufen oder so etwas. Und es ging in dieser Form von der Hypnose oder Arbeit mit dem Unterbewusstsein um seine Geschichten, die wir uns immer noch erzählen und die wir glauben, zu hinterfragen und immer wieder abzudaten. Immer wieder gegenwärtig zu sein und immer wieder in der Gegenwart eine sinnliche Erfahrung zu machen. Sehr interessant erstmal für mich als Anfänger in der ganzen Mindset-Geschichte. Und das hat mich aber so gepackt, dass ich dann den weiterführenden Kurs und dann wirklich so sein ganzes Programm gebucht habe, weil er selber hat mit NLP-Gründern, ich weiß nicht, ob es der John Grinder war, bei dem er selber auch gelernt hat. Das heißt, die NLP-Gründer haben bei Milton Erickson gelernt und er dann halt bei den NLP-Gründern. Milton Erickson ist der Vater der Hypnosetherapie. Und das war sehr, sehr spannend, weil dann hat sich wie so ein Puzzleteil in das ganze Bild gesetzt. So dieses, ach so, das sind die Narrative, das sind so diese Karten, die wir irgendwann mal gemalt haben und rennen immer noch mit diesen Karten, als wir 7 waren oder als wir 10 waren und glauben immer noch an bestimmten Autoritätspersonen, damals die Eltern und also wichtige Bezugspersonen und sind nie erwachsen geworden. Wir sind nie wirklich erwachsen geworden, sind anscheinend irgendwo noch hängen geblieben in gewissen Sachen. Und als ich das noch für mich mitgenommen habe, habe ich gemerkt, ich bin raus und ganz raus. Also nicht nur den Ort im Teich zu wechseln. Wir haben mit einer Familie entschieden, wirklich komplett das Haus zu verkaufen. Meine Frau ist Fotografin, hat ein Studio abzugeben und dann Kinder einzupacken mit nur den nötigsten Sachen. Und ab nach Wien.
Super. Wow.
Und somit hier in Wien habe ich wirklich mich selbstständig gemacht mit meinem ganzheitlichen Blickwinkel als Physio, Osteo, als Ernährungsberater der KPNI, als Hypnosetherapeut der CTW. Und es kam hier in Wien in den 5 Jahren noch viele weitere, Kinesiologie und Akupunktur und Dry Needling. Aber eigentlich so die Kernsachen, das war wirklich diese Verbindung von dem physischen Körper, Bewegungsapparat, von dem visceralen Nervensystem, aus der Osteopathie, aus der Ernährung, von wirklich den Wirkmechanismen und aus der Hypnosetherapie. Und somit habe ich mir dann den Titel gegeben, Experte der ganzheitlichen Gesundheit. Jetzt habe ich wirklich lang ausgeholt, aber es ist meine Geschichte, mein Weg.
Es war kurzweilig. Auch wenn ausgedehnt, aber manchmal genau das ist es wichtig, weil du hast ganz genau erklärt, warum du Experte bist. Und nochmals in einem Satz, ganzheitlich für dich, wenn du diese Puzzlestücke zusammengibst, was sind die Puzzlestücke für ganzheitlich?
Naja, wenn zu mir ein Klient reinkommt mit, sagen wir mal ganz klassisch, er hat einen akuten Hexenschuss oder eine Diskopathie, meistens irgendwo aus dem Gebiet der Lendenwirbelsäule. Und das Erste, was er möchte, der Schmerz soll weggehen. Also der kommt rein und sagt, boah, die war morgens aufgestanden und das zieht und es geht schon ins Bein, so hinten Gesäß und schwierig Schuhe anziehen und aufstehen. Und das, was er will, der Schmerz soll weggehen. Das ist so der Wunsch natürlich, er soll weggehen. Ich will mich wieder gut fühlen. Und mein Blickwinkel auf das, was da gerade wirkt, ist, warum ist das richtig? Warum ist es genau, muss es genauso passieren? Wofür ist das gut? Weil wir sehen nur die eine Seite Medaille. Wir sehen den Schmerz, den wollen wir nicht, der ist blöd. Auf der anderen Seite die Medaille. Kann es eine Einladung sein? Es kann eine Einladung sein, vielleicht bestimmte Sachen zu hinterfragen. Es kann eine Einladung sein, so nicht. Es kann etwas sein, was dir vielleicht als Last auf deine Wirbelsäule schon seit Jahren ist und die du dann erkennst. Und das sind genau die Fragen, die ich dann stelle. Weil es ist ja, ich nehme das Beispiel jetzt mit dem Auto, was oft auch zitiert wird, ist, wenn ein Warnlämpchen im Auto auftaucht und du das Lämpchen nicht kennst, dann haben wir ein Handbuch fürs Auto und schauen, aha, okay, das ist die Öllampe. Dementsprechend kann es sein, dass da vielleicht Niedrigstand ist oder der vielleicht mit den Schläuchen funktioniert etwas nicht. Das heißt, wenn wir selber nicht können, fahren wir zu einer Garage, zu einem Experten und der schaut sich das an und hilft uns gemeinsam, das Auto wieder zum Fahren zu bringen. Die meisten aber ignorieren erstmal das Lämpchen. Die sagen, ja, es ist ja noch okay, Auto fährt ja noch. Ne? Und dann wird das vielleicht penetrant, dann fängt es zu blinken oder zu piepen und manche fahren dann in die Werkstatt sagen, löscht mir bitte das Lämpchen. Ihr könnt es ja irgendwie anschließen und das mal löschen. Naja, und dann wundern die sich, wenn das Auto stehen bleibt. Oder wenn es wirklich ein größerer Schaden ist. Und das ist so zum Beispiel mit dem Schmerz zu betäuben. Das heißt, wenn wir wirklich den Schmerz jetzt nur betäuben würden, ihn, ob es jetzt medikamentös ist oder mit kurzweiligen Massagen. Und ich habe nichts gegen Massagen. Massagen ist berührt werden, das kann Durchblutung fördern, es kann vieles Positives. Aber wenn wir nicht in der Tiefe gehen, was es auf der emotionalen Ebene bedeutet, also so ein Blickwinkel, was bedeutet jetzt wirklich mein Rückenschmerz? Und das ist meistens etwas mehr als nur ein Bandscheibenvorfall oder okay, es ist schon eine heftige Pathologie, aber gehen davon aus, es ist mehr als nur eine Blockade vielleicht oder ein verspannter Muskel. Ja.
Lustig, das wäre genau meine nächste Frage gewesen, in 60 Sekunden für dich einen Unternehmer zu erklären, der zu dir mit Rückenschmerzen kommt und will, dass du das reparierst. Was sagst du zu ihm? Weil die meisten hier denken, wenn ich jetzt viel leiste und ich erfolgreich bin, weil ich viel leiste, und da kommen Schmerzen und da schlägt der Schlaf, das gehört zu dem Erfolg dazu.
Es ist ein Mindset, was ihn in diese Position gebracht hat. Das heißt, es ist ein sehr starkes Mindset, um wirklich Leistung zu bringen, oft dann auch über die Grenzen zu gehen. Und der Körper trachtet immer nach der Homöostase, nach dem Gleichgewicht. Das heißt, wir können eine gewisse Zeit Kompensationsstrategien entwickeln. Das heißt, wir können eine Zeit lang über die Grenzen gehen. Aber es häuft sich dann an. Das ist zum Beispiel mit dem Schlafmangel. Nachts passieren viele spannende Sachen. Eine der spannenden Sachen, die nachts passiert, ist das glymphatische System. Das heißt, wir haben vom Hals runter das lymphatische System und oben in unserem zentrales Nervensystem, da um das Gehirn, haben wir Glymphe und die bauen zum Beispiel so Abbauprodukte, so kaputte Proteine ab. Und wenn wir alle Schlafphasen, pro Nacht sind ja meistens der leichte Schlaf, der Tiefschlaf, der REM-Schlaf und da wechselt sich so um 5-mal ab ungefähr. Wenn wir sie alle ordentlich durchlaufen, ist sozusagen die Spülmaschine zu 100% durchlaufen, sauber. Morgens auf, Besteck, alles super sauber. Wenn wir aber immer wieder eine Phase unterbrechen, und weil wir denken, na, es ist gerade viel los, 5 Stunden müssen reichen oder 6 Stunden müssen reichen und stehen jedes Mal mit Wecker auf und nicht nach unserem zirkadianen Rhythmus. Das, wo du einfach merkst, der Körper der bewegt, fängt sich schon zu bewegen, so, ach, Impuls aufzustehen. Genau, das ist so, wirklich impulsiv aufzustehen. Dann, wenn der Körper sagt, okay, wir haben alle Phasen durch, Spülmaschine ist durchgelaufen, alles sauber, Sie können aufstehen. Wenn wir das immer wieder ignorieren und nur 5-6 Stunden schlafen und also keine Schlafhygiene haben, unregelmäßig Zeiten, dann staut sich etwas in unserem System. Und das kann zu Benebel, also so wirklich wie so dieses Brain Fog wird es auch beschrieben. Es kann zu Kopfweh führen, es kann zu sogar verminderter Sehsicht, auditive Kanäle werden schlechter. Es kann sein, dass wir zu Kieferspannungen neigen und so weiter. Das heißt, es entstehen ganz viele Dysfunktionen. Im Außen wirkt diese Person noch erfolgreich, weil er irgendwie noch über seine Grenzen geht. Aber das ist dann aber auch kurz von dem Moment, wo der Körper dann auch wirklich mit einem Baseballschläger, der dich da wegnockt. Und es muss nicht immer zu einem Burnout führen, aber zu irgendwelchen chronischen Geschichten führt sehr häufig. Daher sage ich diesen Unternehmern, ja, das Mindset hat dich sehr weit gebracht. Das ist unglaublich, was du geleistet hast. Nur du bist dann wirklich auf Zahnfleisch gefahren oder du hast dann deine Ressourcen, die der Körper dir zur Verfügung stellt, nicht sinnvoll bist damit umgegangen. Und dann entstehen chronische Verspannungen, es entstehen häufig Verdauungsprobleme. Das, was ich oft merke, das Energielosigkeit. Das heißt so, dann fangen sie an mit vermehrt Kaffee oder irgendwelche Energy Drinks oder irgendwas immer snacken, weil dann so kurzer Impuls, Zucker kurz drin ist.
Die meisten erfolgreichen Unternehmer sind ja auch nicht die im V-Form sind. Die sind ja meistens die mit einem mit der Birne.
Ja, genau.
Marie
schönes Bild, Diana. Sehr schönes Bild. Kann ich bestätigen, ja. Ja.
Das sind ja die dabei haben. Weil das ist das ganze Stress und die ganze Nascherei und nicht Schlaf, das sammelt sich
voll.
Genau da. Also ich bin jetzt ehrlich, vielleicht.
Das sind die Speicher.
Meine Beobachtungen, was ich sehe, ist es so leider.
Ja, die Fettpölsterchen, die wir dort ansammeln, das ist die Energie, die wir nicht verbrennen. Der Körper ist ja effizient mit allem, was wir aufnehmen. Bei einer erhöhten Ausschüttung von Cortison, Adrenalin, Noradrenalin aus der Nebenniere, also bei einer aktiven Stressachse, denkt der Körper, er wäre in einer Bedrohung. Auch wenn sie nur mental ist. Aber trotzdem, anscheinend ist eine Bedrohung da. Und in einer Bedrohungsphase brauchen wir Energie, also sind wir in diesem klassischen Fight-or-Flight-Modus, dann brauchen wir Energie für die großen Muskeln, Arme oder Beine. Entweder wir kämpfen oder wir rennen. Natürlich, wenn kein Ausweg ist, stellen wir uns tot. Oder die letzte Stufe ist People-Pleasing. Ne? So, ich bin ganz lieb sein. Ne? Solche Menschen kennst du sicherlich auch. Und in dieser Situation, wenn die Energie, die jetzt wirklich nur in die Beine geht, aber nicht wirklich verbrannt wird, also jetzt, das ist kein Marathonläufer und keiner, der sich regelmäßig bewegt, naja, der Körper denkt, okay, dann speichern wir das vielleicht für später, wenn er dann wirklich mal kämpfen muss. Und so geht es erstmal unter die Haut, das sind die natürlichen Speicher für Fettreserven. Wenn die voll sind, geht es in die Organe und da wird es gefährlich. Das heißt, das weiße Fettgewebe in unserem Viszerum, in den Organen, sorgt für eine chronische Entzündung. Das heißt, wir haben eine chronische Entzündung in unserem System, Silent Inflammations. Und die haben ganz, ganz viele Menschen. Vor allem, wie du diese Birnen beschrieben hast, genau da. Und ja, du könntest natürlich mit irgendwelchen Diäten anfangen, aber wenn diese Stressachse sich nicht beruhigt und der aus der Bedrohung raus, und da sind wir wieder bei Narrativen, ne? Das Leben ist doch ein Kampf, ich muss doch funktionieren. Das sind genau diese Geschichten. Das hält sie noch in dieser Rolle, in dieser Position gefangen. Und dann helfen wenig Diäten, die bewirken so fast gar nichts. Und, oder nur noch so, sich täglich in einen Massagesalon zu begeben oder dann intensive Workouts, das bringt sich. Wenn die Stressachse sich nicht beruhigt, wird sich das nicht legen. Und da braucht es wieder, wie ich es ja von Anfang an gesagt habe, einen ganzheitlichen Blick. Worum geht es da? Was ist denen wichtig? Woher kommen diese Narrative? Und ja, es entsteht ein Wir, weil meine Kunden sind die Experten ihres Körpers. Das sage ich Ihnen sofort. Sie sind der Experte ihres Körpers. Sie fühlen das, was ich nicht fühle. Lass uns gemeinsam forschen. Das heißt, in der Begegnung mit mir schauen wir, dass wir eine Vertrauensbasis haben und dann in der ja, der Oliver Ruppel sagt das immer so schön, in der Wir-Bildung. Das heißt, wir schauen, dass wir gemeinsam eine Lösung finden und mit meinen Kompetenzen, mit seinen Vorstellungen, was für ihn Gesundheit bedeutet, finden wir einen Weg. Und das sind oft unerwartete kreative Wege. Also das ist wirklich unglaublich, weil wenn ich nur noch nach dem, was ich mir so vorstelle, gegangen wäre, dann würde ich ganz viel verpassen. Das heißt, dieses Nichtwissende, diese Haltung, als es nicht zu wissen, die ist so mächtig. Ja, als ein Nichtwissender reinzugehen.
Sag mal, der Unternehmer, da es gibt die Unternehmer, die High Performance performen wollen, also immer die Leistung bringen wollen, und dann aber der Athlet, der Sportler. Wenn der Sportler, wenn die Leistung von Sportler runtergeht, er weiß, er hat es übertrieben, er macht etwas dagegen. Die Unternehmer meistens wollen nur etwas zukleben, also das Problem wegschmieren, und machen aber nichts dagegen. Die warten ab, bis es gar nichts geht. Was denkst du, warum dieser Unterschied, weil wir alle sind Menschen, der einer versteht und ignoriert das nicht, dass etwas gerade da passiert mit meinem Körper, der andere aber ignoriert. Beide wollen die beste Leistung bringen.
Sehr schönes Beispiel. Und ich habe mir so auch Gedanken gemacht, wie kommt es dazu? Ein Thema ist die Werte. Für den Sportler, der hat den Wert, als der Beste zu sein, der er sein kann. Er fokussiert sich dann auf die Gesundheit, ist ihm wichtig, weil ein gesunder Körper kann auch was leisten. Er weiß auch, ein Sportler, dass das Mindset wichtig ist. Das heißt, er beschäftigt sich auch mit sich selbst. Das heißt, sein Fokus ist wirklich erstmal so auf seine Kompetenz als Sportler. Seine Identifikation ist, ich bin ein Leistungssportler. Und was macht ein Leistungssportler? Der ernährt sich gesund, der geht rechtzeitig ins Bett, der regeneriert, der trinkt keinen Alkohol. Das heißt, da kommen ganz viele wichtige Punkte mit der Identifikation. Ich bin ein Leistungssportler. Schauen wir uns auf den Unternehmer. Er hat die Identifikation, ich bin ein Macher. Ich bin einer, der über die Grenzen gehen kann. Ich bin einer, der Gas gibt und Leistung bringt. Und seine Werte sind wahrscheinlich, könnten sein wie Erfolg. Ein Wert ist vielleicht materieller Wachstum. Also der möchte vielleicht eine Million, ist ihm wichtig. Also Wohlstand könnte ihm wichtig sein. Vielleicht ist ihm wichtig auch Respekt, dass die alle mich respektieren, und verbindet mit Respekt, dass wenn ich es nach oben geschafft habe, dann hab ich Respekt. Das heißt, er hat mit seiner Identifikation auch andere Werte, die er verbindet. Ja, genau, weil und dann fragen wir dann diesen Unternehmer, diesen Manager, wo in deiner Werteliste wäre denn Gesundheit in der Reihenfolge? Und der würde sie wahrscheinlich so, ja, warte, nach Erfolg, nach Respekt, nach irgendwo 6, 7. Leistungssportler hat mit der Identifikation, ich bin ein Sportler, hat sie wahrscheinlich ganz oben, der hat Gesundheit ganz oben. Einfaches Beispiel. Sorry, Bro, wenn du das hörst. Jetzt komm aus dem Nähkästchen. Nein, ich finde das so schön. Mein Bruder, der ist ein Genießer. Den ist zum Beispiel Genuss, Freiheit ganz wichtig, so ganz weit die Werte. Gesundheit taucht vielleicht so auf 4, 5. Dementsprechend, wenn er abends irgendwo rausgeht und es ist gesellig und es ist schön und da gibt es ein Weinchen und dann zündet er sich eine Zigarette an, weil sein Wert, Genuss, oben ist mit der Freiheit. Und Gesundheit dann 4, 5 irgendwo da unten. Dass er irgendwann mal merkt, ich sollte nicht so viel trinken, nicht so viel rauchen. Aber zuerst der Genuss, verstehst du? Und je nachdem, wo in deinen wichtigsten 5 Werten so die Gesundheit steht, so handelst du auch. Und das ist manchmal super spannend, so wirklich mit den Kunden zu arbeiten, zu fragen, so, was sind denn deine wichtigsten 5 Werte? Und wie würdest du sie positionieren in der Reihenfolge?
Ich hatte Kunden tatsächlich, die zu mir kommen, die sich nicht gesund, mental gesund fühlen. Und dann frage ich, was sind deine wichtigsten Werte? Mhm. Und von den 5 Top-Werten, irgendwo oben steht Gesundheit.
Interessant.
Aha, spannend.
Und das ist ja auch eine spannende Erkenntnis.
Die nächste Frage ist, um wie viel Prozent lebst du diesen Wert?
Was war die Antwort?
Es gibt Luft nach oben.
Genau, und jetzt spannend, wieso, wenn ihm das Wert wichtig ist, wieso handelt er nicht danach?
Genau.
Gab es da auch eine Antwort auf diese Frage?
Das verrate ich heute lieber nicht. Ja. Es gab schon eine Antwort, aber das ist dann in die traurige Schiene gegangen. Ja. Weil der Mensch denkt, das ist mein Wert, das will ich, aber ich schaffe das irgendwie nicht, weil das und das. Also wir sollten als Menschen ja die wichtigste Person für uns selbst im Leben sein.
Mhm. Sehe ich auch so.
Die meisten denken nicht so. Und deswegen kommen auch ihre eigenen Werte nicht da im Vorfeld.
Mhm. Weil ich bin doch die Mama noch. Und da habe ich für die Kinder, ich bin doch die Ehefrau oder ich bin auch der Vater, ich bin doch der Angestellte, der Freund, genau. Und dann sind wir in ganz vielen anderen Rollen vertauscht und unsere Werte kommen, auch wenn Gesundheit uns wichtig ist, ja, aber wenn ich mit dem Freund unterwegs bin und der gerne ein Bierchen trinkt, dann geht mein Wert wieder zurück. Ja, das Umfeld. Danke, hör's gern.
Es ist eingesiedelt in vielen Köpfen, dass, wenn es mir dann nicht schlecht gehen wird, ich gehe zum Arzt, ich kriege eine Spritze. Was denkst du? Warum denken Menschen so?
Wir wollen diese schnelle Lösung. Schau dir mal unsere Gesellschaft an. Kauf meinen Kurs und in einer Woche bist du Millionär. Nimm diese Pille und du bist am nächsten Tag ein Leistungssportler. Beobachte mal das Umfeld, was uns propagiert wird durch die sozialen Medien. Dass es nur einen kleinen Schritt entfernt wird und du bist erleuchtet. Ist das so? Bist du in einem kleinen Schritt Ultraläuferin geworden und Weltmeisterin? Diana, erzähl mal bitte. War das ein Schritt und dann zack?
Das war ein langer Schritt, weil ich lange Beine habe.
Ja, genau.
Ich denke das noch immer, dass ich so gut laufen kann, weil meine Haxen so
ja, sind. Ja, genau.
Aber dass ich um 4 Uhr jeden Tag aufgestanden bin und sogar manchmal um 3, um trainieren zu gehen und es eine harte Arbeit ist, sieht hier keiner.
Genau das. Das ist der Punkt. Die Leute, uns wird eine surreale Welt vorgetäuscht durch die ganzen Medien mit viel Licht und vielen tollen Geschichten, wie das so schnell gehen kann. So ist es aber nicht. Es ist immer ein Weg, es ist ein Prozess. Und wenn wir uns dazu entschieden haben, diesen Weg zu gehen, und dann der ist immer mit Ups und Downs. Also ich beschreibe das wie so ein Kardiogramm. Und das ist auch gut so, dass es wie ein Kardiogramm ist. Weil eine gerade Linie im Kardiogramm ist tot.
Tot. Bist du tot, ja.
Genau, also ich glaube, so können wir das uns auch erklären, dass einfach in dieser schnelllebigen Zeit auch so schnelle Lösungen angeboten werden, wo ich sehr kritisch bin. Also da
ist das der Grund deiner Meinung nach, warum das so wenige verstehen, dass es eigentlich ein ganzheitlicher, längerer Prozess ist, sich wieder die Gesundheit wieder zu erleben?
Ich glaube, es gibt bestimmte Sachen, die auch schnell gehen können. Also einer meiner Mentoren sagte mir auch mal einen spannenden Satz. Dima, du kannst in einen dunklen Raum reingehen und anfangen mit einem Laserpointer den Raum zu beleuchten. Oder du machst den Lichtschalter an. Du hast eine Wahl. Genau, du kannst lange da mit dem Laserpointer schauen, was da so drin ist. Oder du hast ein Ziel, den Lichtschalter zu finden. Und das kann schnell gehen. Kann länger sein, bis du den gefunden hast. Aber dann ist es klar, dann ist es hell, dann weißt du, was da ist. Und ich glaube, es gibt kein richtig oder falsch. Es gibt nur deinen Weg. Es gibt nur deinen Weg. Weil in meinem Leben sind die wichtigsten Sachen nicht gewollt oder die waren nicht geplant. Das Wichtigste in meinem Leben war nicht geplant. Es war nicht geplant, dass ich nach Wien komme. Es war einfach wirklich vom Schicksal her, dass ich gemerkt habe, das alte Umfeld stimmt nicht mehr, das hält mich nur noch so klein und das Neue wusste ich noch nicht, wo die Reise geht. Und dann plötzlich kam eine Bekannte zu uns zu Besuch und meinte, hey Leute, ich bin seit ein paar Monaten in Wien und das ist so schön, das ist die tollste Stadt und ich merke, bei mir geht irgendwas auf. So eine Resonanz zu dem, was sie sagt. Und wie gesagt, ich war noch nie in Wien. Und ich so, wow, okay, boah, habe zu meiner Frau gesagt, wollen wir mal nach Wien fahren? Lass uns mal Wien anschauen. Und dann buchen wir so ein paar Tage Wien und gehen hier spazieren am Donaukanal. Das war so ein Herbsttag. Und wie ein Déjà-vu, so als ob ich schon mal hier war. So ein Gefühl von angekommen zu sein, unglaublich. Und für meine Frau noch mehr, weil sie kommt aus St. Petersburg. Für sie so diese alten Gebäude und Wasser, für sie Kultur. Und die so, Schatz, ich bin wie zu Hause, es ist so schön. Und 5 Wochen später haben wir das Haus alles verkauft und ab nach Wien. Und das war nicht geplant. Das war ein wie gesagt, im richtigen Moment war diese Person da und hat etwas über Wien erzählt. Das hat in mir was bewegt. Und so sitze ich hier schon seit 5 Jahren. Also, Diana, schwierig zu sagen. Also ich glaube, jeder geht seinen Weg.
Jeder geht seinen Weg. Aber die Unternehmer, die dann sich entscheidet, den Weg von denen zu dir zu kommen. Mhm. Was denkst du, sind die meistens wirklich krank oder sind die einfach erschöpft?
Erschöpft, ja. Es ist eine Kombination. Wie gesagt, in uns wohnt ein Selbstheilungsmechanismus. Wenn du eine Wunde hast und merkst, ich habe mich da verletzt, ich weiß auch warum, ich war unachtsam, ich habe mich da irgendwo geschnitten, weil ich im Kopf woanders war. Und dann klebst du ein Pflaster drauf, lässt es erstmal ruhig und ziehst sogar noch eine Lehre daraus. Ich sollte nicht unachtsam hier meine Gurken schneiden. Dann ist sie innerhalb von 3-4 Tagen ist sie dicht geheilt. Jetzt stell mal vor, wir kratzen immer wieder in dieser Wunde. Immer wieder kratzen wir dran. Sie wird lange bluten. Sie wird richtig lange bluten. Und irgendwann mal ist der Mechanismus erschöpft, weil du kratzt die ganze Zeit und lernst noch nichts daraus. Und dann entsteht eine Chronifizierung, so eine Dauerschleife. Und irgendwann mal fängt auch so eine Identifikation damit an. Das heißt, viele meiner Kunden kommen dann mit all ihren Diagnosen, dann kommen sie mit so, das hat der Arzt, ich habe doch Skoliose, ich habe doch Bechterew, ich habe doch hier das Hashimoto. Und dann kommen sie mit all ihren Supplements, dann kommen so dieses Döschen, das vorm Schlafen, das nach dem Mittagessen, das und das ist so ein Berg, eine ganze Mahlzeit oder zwei. Ich mache doch schon alles richtig. Genau, das Wesentliche haben sie aber noch nicht. Also vor lauter Bäumen haben sie den Wald nicht erkannt. Und das, bei diesen Klienten ist es einfach wieder nochmal einen Schritt zurückzugehen, weil irgendwann mal identifizieren sich, aber der Arzt hat doch gesagt, das ist Skoliose, und dann, ich bin doch derjenige, der eine Skoliose hat. Und derjenige, der eine Skoliose hat, hat wahrscheinlich einen krummen Rücken und Schmerzen und vielleicht noch einen Beckenschiefstand und irgendwelche Dysbiosen. Und dann laufen sie ihr Leben lang mit dieser Identifikation, ich bin derjenige mit einer Skoliose. Und die Symptome, die so eine Skoliose dann laut den Büchern bringen kann, begleitet sie auch eben lang. Weil das im Kopf auf der zellulären Ebene gespeichert ist. Und dann ist dieser Selbstregulierungsprozess, sagen wir so, gehindert, erschöpft, um das weiterzumachen, was er eigentlich machen kann. Das heißt, wir brauchen sowohl als ein Update im Mindset und weg von diesen teils von diesen Identifikationen, und dann natürlich auf der zellulären Ebene auch zu schauen, dass das Umfeld auch stimmt von den Nährstoffen. Das heißt, ich mache Mikrobiomanalysen, ich arbeite mit einem Laboratorium zusammen, wo wir dann auch schauen, wie schaut es denn im Darm aus, weil da sind die meisten Immunzellen. Das heißt, und da kann man natürlich auch eine Darmsanierung machen, wenn die Darmschleimhäute dann gereizt sind und vielleicht die Nährstoffe nicht gut aufnehmen. Das heißt, das können wir schon auf der biomechanischen oder physiologischen Ebene anpassen. Aber wenn die Software immer wieder verrückt spielt, dann entstehen immer wieder dann Störungen auch in der Hardware. Also sowohl als auch, würde ich sagen, ist der Zugang. Und die Erschöpfung ist, wenn sich das die ganze Zeit im selben Kreis läuft. Das heißt, immer wieder an der Wunde zu kratzen. Das ist, glaube ich, ein kurzes Beispiel, ein buddhistisches Sprichwort, was ich auch sehr, sehr mag und meinen Kunden immer wieder sage. Wenn du in eine Grube gefallen bist, das Erste, was du tun solltest, aufhören, tiefer zu graben. Ja, und das finde ich sehr spannend, weil die meisten graben tiefer. Die reden dann, das soll weggehen und das passt mir nicht, aber wie Albert Einstein sagt, Definition von Wahnsinn ist immer dasselbe zu tun und ein anderes Ergebnis zu erwarten. Ja, genau, das ist so in dem Sinne das Sprichwort. Und meine Aufgabe ist, am Ende des Tages Impulse zu setzen, weil Heilung findet immer von innen heraus, immer. Die Zellen haben das Programm der Regulation, der Neuordnung. Meine Aufgabe ist, ein Umfeld zu schaffen, gemeinsam zu forschen, wie wir ein Umfeld der Heilung schaffen können. Das ist ganz wichtig, Umfeld. Und dann natürlich an der inneren Haltung, das heißt mit den Narrativen, mit den Geschichten, mit den Identifikationen, das ist, wenn wir dann auf der Software-Ebene arbeiten, damit der Körper dann sich selbst regenerieren kann. Und ich gebe Impulse. Ich gebe Impulse, ich heile nicht. Das heißt, wenn jemand kommt von den Therapeuten und sagt, Jana, ich heile dich, das kriegen wir hin. Und das ist schön, nur eigentlich nicht wahr. Eigentlich nicht wahr, weil Heilung findet von innen heraus statt. Deswegen bin ich sehr vorsichtig mit diesen Ausdrücken. Ja,
das ist auch für mich. Ich finde das wahnsinnig unverantwortlich, von jemandem sowas aussprechen zu dürfen, solche Versprechungen zu geben. Ja, ja. Denn das ist nicht wahr. Sag mal, was unterscheidet deiner Meinung nach einen erfolgreichen, gesunden Unternehmer von einem erfolgreichen, erschöpften Unternehmer?
Ein gesunder, erfolgreicher Unternehmer, das ist derjenige, der sich gut spüren kann, der sowohl das Außen wahrnimmt und die Prozesse versteht und das, was zu tun ist, der Effizienz auch ist, also der nutzt effizient seine Energie und gleichzeitig spürt er auch, wenn da irgendwas im Körper vorgeht und ihn vielleicht mitteilt, so nicht oder gerade nicht oder später oder nicht in dem Maße. Das heißt, er kann aus den inneren Prozessen, nimmt er die Information mit und handelt auch.
Und handelt auch.
Genau, und handelt auch und sagt auch, ja, heute entscheide ich mich nicht, auf diese Veranstaltung zu gehen und gehe heute in früh ins Bett, weil ich mich nicht ganz in meinem Körper wohl fühle, weil es kann eine Müdigkeit sein, es kann vielleicht so sein, dass wenn dir Wert Familie wichtig ist, weil viele sagen, ja, Familie ist wichtig und dann frage ich, wie viel Zeit verbringst du mit deiner Familie? Ja, wenn ich am Abend nach Hause komme, dann bringe ich die Kinder mal ins Bett oder so. Ich kenne das, also ich selber habe viel Gas gegeben und habe leider meine Familie vernachlässigt, aber das sind Lektionen, aus denen ich gelernt habe. Und bei mir gibt es da konkrete Family Time und die ist heilig und da könnte ich auch so ein krasses Angebot bekommen. Family Time, weil wenn mir Familie wichtig ist in meinem Werteskala, dann handle ich auch so. Das heißt, ein erfolgreicher, gesunder Unternehmer spürt sich gut, handelt demnach, was für ihn, weil wenn es ihm gut geht, geht es dem Unternehmen auch gut.
Goldene Worte.
Das strahlt er im Unternehmen aus. Dann ist er voller Energie, Elan, hat tolle Ideen. Und das kennst du doch. Leute, die Menschen inspirieren, so motivieren, so volle Energie ausstrahlen. Weil dann weißt du, hey, der kümmert sich um sich. Ja. Und dann sagen wir so, ein Unternehmer, der über seine Grenzen geht. Ich nenne das Beispiel immer mit dem Pendel. Das heißt, wenn das Pendel die ganze Zeit in eine Richtung schlägt, immer ein Gas geben, irgendwann mal kommt der Moment, da liegt er platt. Und die Erfolgreichen schaffen das irgendwo da zu halten. Klar gibt es Ausschläge, das ist bei mir auch, ich bin nicht heilig oder so. Ich habe immer... ja. Aber so, weißt du, dieses immer wieder die Mitte finden, ich glaube, das ist ganz wichtig. Ja.
Also den Körper zu spüren und dann wirklich auch Nein zu dem sagen zu können, was man quasi immer tut und weiter tut und weiter tut und die Pause für sich zu gönnen. Wieder mal überlegen, sich hinzusetzen, seine Werte anzuschauen und die ehrliche Frage stellen, lebe ich das gerade?
Schön,
und
das ist schön.
Schon wieder vergessen.
Ja, also nur noch ein Beispiel. Gerade wird oder seit einigen Jahren wird David Goggins gefeiert für dieser Ultraläufer, der über seine Grenzen geht. Und er wird gefeiert als starkes Mindset und ein Macher. Und noch einmal, bei ihm ist es schon lange da. Schon lange. Und er hat OPs, also ich habe seine Biografien gelesen. Und das ist für mich nicht der Gesunde.
Für mich auch nicht. Also ich respektiere, was er tut, aber gesund ist es nicht. Und ich würde nicht im Nachmachen wollen oder anderen empfehlen, das nachzumachen. Definitiv Hut ab, aber das ist not my cup of tea. sozusagen. Und das sage ich aus Extremsportlerin selbst, weil ich weiß ganz genau, was er seinen Körper antut. Das ist schon traurig. Ja. Aber Respekt zu ihm.
Hey, er hat sich für dieses Leben entschieden, mit all den Konsequenzen. Er trägt alle Konsequenzen, genau. was da das, schon das mit seinen Gelenken da passiert ist. Ja.
Das ist unmenschlich, meiner Meinung
nach. Ja.
Ja, ist das der Moment, guter Beispiel, wann der Ehrgeiz gefährlich wird, oder? Mhm. Ist das das Moment? Ja.
Die Frage ist, was treibt ihn an? Was ist sein innerer Antrieb? Woher kommt dieser Impuls, über seine Grenzen zu gehen und den Körper so zu überlasten, dass er wirklich dann chronische Arthritis, Entzündungen bis allen möglichen, also was da alles schon körpelt, der stand ja fast kurz vorm Tod bei irgendeiner Tour, dass seine Lungen wären fast kollabiert und der ist, keine Ahnung, also ich weiß es nicht. Ehrgeiz, ich verstehe nicht ganz, was so dieser innere Antrieb ist. Woher kommt dieser Wille, seinen Körper an solchen Grenzen zu bringen? Ist es wie so ein Kick? Weißt du, du kennst das Runner's High, dass du irgendwann in diesen Moment kommst, wo du einfach so in diesem Flow bist und du läufst und dann ist der Raum und Zeit verschwunden. Du bist nur noch das Laufen. Da gibt es keine Diana, die läuft. Es gibt nur das Laufen. Das heißt, all deine Vorstellungen, dein Ego, wer du bist, ist weg und da gibt es nur diese Lebendigkeit in diesem Prozess, eine sinnliche Erfahrung. Oh, ich kriege Gänsehaut, ich mag diesen Runner's High.
Aber ich immer vom Verstand im Spiel.
Genau.
Also, und den Verstand ignoriere ich normalerweise nicht.
Richtig, und da frage ich mich, ist vielleicht der Schmerz für ihn ein Antrieb, ein Anker, eine Verknüpfung mit sich spüren? Weißt du, manche Menschen spüren sich nicht und dann ist das Einzige, was wir spüren, ist der Schmerz. Und vielleicht ist das sein Thema.
Könnte sein. Weg damit. Wenn der Körper sprechen könnte, welche drei Sätze würde er den meisten Unternehmen sagen?
Das ist ein schöner Satz. Wenn der Körper, vor allem als Unternehmer.
Ja, weil ich glaube, die Sportler, die Athleten, die
haben da eine gewisse Balance drin,
die, ja. Die kennen, die spüren, vielleicht auch Hobbysportler nicht, aber die schon in einem Spitzenfeld sich als Unternehmer und Hobbysportler, ja, sagen wir das so.
Ja, ich stelle mir gerade vor, als Unternehmer, wenn ich jetzt zum Beispiel etwas im IT-Bereich mache oder eine führende Persönlichkeit, habe ich sicherlich auch irgendwie ein Laptop, ein Büro, wo ich dann auch immer wieder sitze. Und wenn der Körper dann anfängt, irgendwie so mit dem Po sich zu die Momente, also ich spüre ja dann einen Impuls, mich zu bewegen. Das heißt, irgendwie, das sehen wir bei den Kindern, die können ja nicht stillsitzen. Das ist ja natürlich. Also stillsitzen. Ist, vor allem so ist ja gegen unsere Natur. Es ist ja nicht also wir beschreiben das zwar als ergonomisches Sitzen, aber
ich kann es noch immer nicht so.
Nein, und das ist, Diana, es ist ja auch schön, dass wir immer wieder verschiedene Positionen einnehmen, dass wir mal so nach hinten uns mal durchhängen. Das ist ja genial für die Wirbelsäule. Wir wollen uns ganz, also wirklich in unserem Full Range of Motion bewegen, weil das Gesetz lautet immer noch Use it or lose it. Und dementsprechend würde der Körper zu diesen Unternehmern einen Satz sagen, sowas wie, folge deinen Impulsen. Und der Impuls könnte ja sein, dass du mal dich mal hier streckst oder mal da kratzt oder mal so mal laut gehst. Also wirklich lebendig zu sein. Das sei lebendig. Sei impulsiv. Sei sinnlich. Weil oft, wenn wir in welchen Prozessen gefangen sind, dann planen wir und alles, was analytisch planen, dann sind wir wieder im rationalen Verstand. Das heißt, dann sind wir zum Beispiel in der Zukunft projizierend. Wir produzieren irgendeine Idee. Und dann entfernen wir uns von der Gegenwärtigkeit. Und die Gegenwart ist gegen das Warten. Das steckt im Wort. sie möchte jetzt erlebt werden. Und das könnte nämlich ein zweiter Satz dann sein. Komm zurück in die Gegenwärtigkeit. Erlebe dich jetzt in diesem Moment. Und ich weiß, das ist schon so ausgelutscht, dass das hier und jetzt und so weiter. Aber wenn du es mal wirklich mal bewusst machst, so kleine, kleine, kleine aktive Pausen, wo du einfach mal und dich spürst, einen bewussten Atemzug machst, gerne mal die Augen zu schließen und zu schauen, was passiert da gerade eigentlich, was nehme ich in meinem Körper wahr, das kann so beruhigend sein.
Das stimme ja. Ich dir ganz und total zu.
Wenn der Körper dich schon dazu einlädt, dann folge dem Impuls. Folge der Einladung des Körpers.
Genau, folge dir.
Wahrscheinlich so wäre vielleicht die Sprache des Körpers für die Unternehmer. Ja. Konnte ich dir deine Frage damit beantworten?
Von mir schon.
Ja.
Ich hoffe auch für die Zuhörer. Ich möchte ein bisschen noch eine persönliche Frage zu dir stellen, denn ich weiß, dass du so einen Moment erlebt hast, wo dein Körper dich gestoppt hat. Mhm. Magst du das auch mit anderen Teilen?
Sehr, sehr gerne. Nämlich, das ist ein Wendepunkt auch irgendwo in meinem Leben gewesen, weil dieser Hustle-Unternehmer, der Macher, der da so Gas gibt, das kann ich gut. Also ich bin Widder vom Sternzeichen.
Willkommen im Club.
Genau. Ich habe in meiner Lehrzeit parallel viele Ausbildungen gemacht, dann auch noch Familie gegründet, Haus gekauft und dieses Hör schneller weiter war mein Motto. So, bloß nicht stehen bleiben. Bloß nicht stehen bleiben. Also dieser Goggins, ich verstehe ihn irgendwo auch sehr gut. Deswegen hat er mich erstmal so inspiriert in seine Geschichte und dann auch durch meine Erkenntnis, durch das, was ich jetzt erzähle, hat mir auch gezeigt, dass es böse enden kann. Nämlich in der Phase hat mein Körper schon angefangen, mit mir zu sprechen, nur ich habe es ignoriert. Ich habe es betäubt. Ich habe es einfach so wie abgetan, ja, es ist doch gerade stressig. Es ist ja auch wirklich viel zu tun. Und ja, die Familie, die ist ja da, die rennt mir ja nicht weg.
Es geht vorbei.
Es geht vorbei und es ist doch meine Frau und doch meine Kinder. Und also dieser Besitz und meins, die bleiben ja immer da. Genau, und die Frau hat sich aber schon öfters so gemeldet, so, Schatz, Mama, du bist wirklich nie da. Du siehst die Kinder, guck mal, mein Jüngster war gerade mal ein Jahr alt, also wo der auf die Welt kam, war ich bei der Geburt dabei und am Abend, der ist mittags auf die Welt gekommen, am Abend war ich schon unterwegs nach Holland, nämlich eine Prüfung ablegen. Also, wenn ich das zurückdenke, kommen mir schon fast die Tränen, was ich für ein Arschlochvater war und Ehemann. Genau, und ich habe es aber abgetan, so Familie, die steht immer hinter mir. Und da hat der Körper auch angefangen, so im Kreuz zu ziehen, immer wieder so Kreuzschmerzen gehabt, obwohl ich mich sportlich bewegt habe. Also ich habe neben dem Ganzen, was ich erzählt habe, habe ich noch für Marathons trainiert, genau. Also du weißt, dass morgens früh aufstehen, nicht um 3, aber um 5 aufgestanden, schon Longruns gehabt, bevor ich dann meine Frau kurz geholfen habe, mit den Kiddies so in den Kindergarten noch zu bringen, dann selber nach Holland auf die Arbeit zu fahren und dann nach der Arbeit Fußballfeld. Also ich war um 10 zu Hause und so lief es eigentlich schon fast die ganze Woche. Am Wochenende im Haus gearbeitet. Und der Körper hat mir eigentlich schon ziemlich früh angefangen, Zeichen zu geben. Und die waren meiner Meinung nach jetzt im Nachhinein auch damals schon deutlich im Sinne von Gang runterschalten. Alles ignoriert. Weitergemacht, bis wirklich auch Zoff zu Hause war, kaum mit Frau gesprochen. Also da waren nur noch wirklich wie so eine WG, wir waren Mitbewohner. Die Kinder nur ins Bett gebracht, am Wochenende ein bisschen mit denen Zeit verbracht, aber meistens war ich dann auch irgendwie joggen oder habe irgendwas gemacht. Und eines schönen Tages habe ich mir dann überlegt, ja, ich könnte doch ein paar Termine mit dem Radl machen, habe mir ein Rad geholt und fahre dann mit dem Rad auf einer Radstrecke, wo es bergrunter geht, wo ich schnell Gas geben kann und natürlich in meinem schneller, höher, weiter Modus, Kopfhörer, Podcast in doppelter Geschwindigkeit renne ich da runter. Plötzlich kommen Leute auf die Fahrbahn. Ich denke, es ist ja noch genug Platz. Gehe auf die Klingel, möchte ihnen quasi mitteilen, da komme ich raus, weg von der Strecke. Na, die hören mich nicht oder gehen immer noch weiter. Ich so, okay, jetzt sollte ich langsam bremsen. Und gehe auf die Handbremse. Leider bei diesem Rad gab es nur eine Vorderbremse. Für das Hinterrad war nur so Rücktritt. Und ich war gewohnt, okay, nur Handbremse, zack, und Blackout. Dann, ich weiß nicht, wie lange ich da lag. Ich weiß nur, wo ich die Augen aufmache, stehen die Leute vor mir und geben mir irgendwelche Handtücher. Ich blute aus dem Kopf und bin total benebelt. So wirklich, was ist da passiert? Und aus dem Reflex steige ich auf das scheiß Rad und fahre dann weiter, noch irgendwie 5 Kilometer nach Hause. Zu Hause angekommen, merke ich, dass einfach so enormer Schmerz in der Hüfte ist. So heftig, dass ich einfach wegsacke die ganze Zeit und in Ohnmacht falle. Habe mich aufs Bett gelegt und bin weggenockt wieder. Erst später, als meine Familie 2-3 Stunden zurückkam, fanden die mich im Bett, haben sofort Krankenwagen gerufen, ins Krankenhaus gefahren und mehrere Frakturen festgestellt. Ein Oberschenkel-Hals-Fraktur, Handwurzelknochenfraktur und einen enormen Schleudertrauma, Whiplash. Also der Nacken war eigentlich dann nach ein paar Tagen so steif, ich konnte nur noch mit den Augen quasi den Kopf bewegen. Und das waren heftige Sachen, weil ich konnte auf einmal mich nicht bewegen. Also ich konnte nicht mehr von meinem Problem weglaufen. Ich konnte meinen Job nicht ausführen. Ich konnte auch nicht allen möglichen Sachen, die ich so nebenbei noch geplant habe im Außen. Ich war gezwungen, wirklich still zu sein. Das Leben hat mir nochmal gezeigt, hey, und jetzt mal bleibst du liegen. Und jetzt, und in der Zeit, wo ich dann in der Selbstmitleid und ja, es war auch klar, so warum hier, warum passiert mir das, ich bin doch so toll. Aber auch eine Depression, so scheiße, ey, ich kann die Hypothek des Hauses nicht bezahlen. Also ich war wirklich so bemitleiden. Und meine Frau hat dann die Sachen gepackt und ist weggefahren. Und dann hatte ich auf einmal nichts. Alle meine Identifikation mit meinem Haus, mein Körper, mein Job, weg. Alles, was ich dachte, dass ich bin, war auf einmal weg. Und ich lag da im Bett und konnte wirklich ja nicht fassen, wie das Ganze passiert sein konnte. Also ich habe mir immer wieder Fragen gestellt, so wie und womit habe ich das verdient? Aber es waren genau die falschen Fragen. Es waren genau die falschen Fragen. Ich meine, vielleicht, ja, genau. Und ich glaube, da musste ich durch diese Phase durch. Ich musste, glaube ich, durch diesen Prozess, bis ich einfach aufgehört habe, gegen das anzukämpfen, was ist. Weil ich war immer in Zukunft, ich war immer da dann bin ich glücklich. Wenn ich das erreicht habe, wenn ich diese Million verdient habe, wenn ich dieses Haus und so weiter. Irgendwo war das Glück da hinten. Und in dem Moment, wo ich mich nicht mehr bewegen konnte nach vorne und die Zukunft auf einmal ganz unsicher war, ich wusste auf einmal nicht, was morgen ist, habe ich angefangen, die Gegenwart wahrzunehmen. Habe ich einfach gespürt, aha, okay, da zwickst, da ziehst und das ist okay. Und wenn ich jetzt gerade nicht arbeiten kann, vielleicht hatte der Arzt gesagt, mit dem Joggen könnte sein nie wieder joggen und mit der Hand sicherlich ein halbes Jahr oder länger. Okay, dann habe ich ein Jahr lang keinen Job. Ich lebe noch. Das heißt, ich habe mich so auf das Wesentliche, so was ist wirklich wichtig, wirklich auf das Wesentliche konnte ich mich fokussieren, so was ist wirklich wichtig. Und in der Zeit, das war unglaublich, dann habe ich nochmal von außen so oder so mich herausgesucht und betrachtet, was ich für eine wundervolle Frau habe, was ich für 2 wundervolle Kinder habe, was ich für gesegnet bin mit meinen Eltern, mit meinen Brüdern und mit eigentlich einem gesunden Körper, jetzt in dem Fall dann nicht, aber trotzdem, wie gesegnet ich war und ich war immer noch unzufrieden. Ich war immer noch ein Suchender, ein dieser Gehetzte und das war der Moment, wo ich dann wirklich, mir kamen die Tränen. Ich kann mich genau an diesen Moment erinnern, wo ich einfach wie ein Wasserfall geweint habe, weil einfach, es ist schon alles da gewesen. Das, was ich immer gesucht habe, war die ganze Zeit da. Es war die ganze Zeit da.
Ja, wenn man im Hier und Jetzt lebt, dann versteht
das. Naja, manchmal muss man durch die Hände gehen. Ja, und das war eine wichtige Lehre. Das war so eine wichtige Lehre, weil mein Leben hat sich damals wirklich um 180 Grad gedreht. Also ich habe meine Frau zurückgeholt, meine Kinder, habe wirklich mich entschuldigt, was ich für ein Arschloch von Vater und scheiß Ehemann war. Ja. Habe meine Werte nochmal neu geordnet und wirklich auch gehandelt, gelebt. Das heißt, ich habe wirklich angefangen, meine Frau zuzuhören, welche Bedürfnisse sie hat, gemeinsam mit ihr wirklich Quality Time einzuplanen, mit den Kindern Zeit. Und das war auch die Phase, wo ich dann tatsächlich entschieden habe, etwas anders zu machen und das Umfeld zu verlassen. Und der Impulsgeber war dann die Bekannte, die das über Wien erzählt hat. Das war so eine höchst transformative Phase. Der Unfall war im Oktober, die Bekannte war bei uns, glaube ich, dann ein paar Monate später und dann im Juni sind wir nach Wien schon. Ja, es war so alles. Also ich bin dankbar für diesen Unfall. Im Nachhinein, genau so muss es anscheinend passieren. Jetzt ist es wahrscheinlich eines der besten Dinge, die mir passiert sein könnten, ist nämlich mich durchrütteln, nicht mich nochmal wirklich auf das Wesentliche, was wirklich wichtig ist, zählt.
das ist genau das, was ich mir von deiner Geschichte mitgenommen habe, die Frage sich zu stellen, was ist mir wirklich wichtig? Denn wenn man zu sich selbst ehrlich ist und diese Frage ehrlich beantwortet, dann können viele positive Veränderungen im Leben einkommen. Also viele positive, also Türe sich aufmachen, den richtigen Weg für sich selbst zu zeigen und dann auch zu gehen, zu handeln.
Ich hatte die Option, in Selbstmitleid zu versenken und irgendwann mal genauso weiterzumachen oder das Ganze als einen wichtigen Impuls zu nehmen und es was anders zu machen. Und ich habe mich für Option B entschieden. Am Ende des Tages ist es immer noch eine Entscheidung.
Also als Sportlerin, ich kenne die Situation sehr gut, wo der Selbstmitleid eine große Rolle spielt, wenn die Verletzungen kommen. Denn man kann immer im Selbstmitleid versinken, dass etwas sehr weh tut und du kannst nicht deine Sportart ausüben oder auf einen Wettbewerb trainieren, bist ausgefallen. Oder du kannst dagegen etwas machen, eine andere Entscheidung zu treffen und mit deinem Mindset so zu arbeiten, dass deine Körper schneller heilt. Wie mit meinem Ermüdungsbruch, wo ich damals gleich schon wusste, dass Selbstmitleid keine Option ist. Das wusste ich ganz genau in dem Moment, wo mir gesagt wurde, dass mein Bein gebrochen ist. Ich wusste, dass es nicht die Option wird, weil ich hatte so viele Momente schon davor erlebt, wo ich in Selbstmitleid eingesunken bin, weil ich eine Verletzung hatte. Und mein Ermüdungsbruch damals im Bein, im Fibulakopf, es ist in 3 Monaten verheilt. Zeig mir noch jemanden, wo ein Ermüdungsbruch so schnell heilt.
Genau.
Das ist alles, also der Körper kann sich schneller erholen und heilen, wenn man die richtigen Entscheidungen für sich selbst trifft und nicht in diese Selbstmitleidschiene hineinrutscht.
Kann ich es genauso bestätigen, ja. Weil genau wie du sagst, es ist eine Schiene vielleicht, die wir als Erfahrung auch mal machen sollten, weil am Ende des Tages sind wir da, um Erfahrungen zu machen. Und vielleicht brauchst du auch da, oder einige brauchen auch da eine Erfahrung und sagen, okay, so fühlt sich das an, im Mitleid zu baden. Okay, Häkchen gemacht, nicht mehr.
Wenn man das Häkchen machen kann und dann davon lernen kann, dass es nicht mehr wird, immer wieder sehe ich Menschen, die immer in den gleichen Töpfchen einsteigen.
Und das ist eine Entscheidung. Das ist auch eine Entscheidung.
Genau. Welche Entscheidung würdest du heute den allen Unternehmern mitgeben oder welche Worte würdest du denen mitgeben, damit sie die Entscheidung besser treffen könnten? Wenn sie sagen, genau für die Leute, die sagen, ja, morgen, ja, nach dem großen Projekt, ja, das Wochenende arbeite ich noch. Es wird schon, also das letzte Projekt oder was auch immer. Was würdest du denen mitgeben, diesen Impuls, einen doch anderen Weg zu gehen und vielleicht eine Entscheidung sogar heute nach diesem Podcast anhören zu treffen?
Ja, das ist eine Frage, die mich gut zum Nachdenken inspiriert. Da jeder so seine eigene Erfahrungen braucht und machen sollte, ist es immer wieder zurück zur Selbstreflexion. Ich glaube, wenn du dir wirklich bewusst ein Zeitfenster, lass es einmal in der Woche planst, wo du mal kurz herauszoomst aus deinem Leben und vielleicht sogar wie so einen Film. Stell dir vor, du sitzt im Kino und schaust dir so dein Leben an. Und dann schaust du so, okay, das war so hier mein beruflicher Kontext, da habe ich das hier, diese Entscheidung getroffen, das ist so der familiäre. Und dann schaust du, gefällt dir der Film, den du da anschaust? Und wie soll er dann weitergehen? Und das kann manchmal so klärend sein. Das kann auf einmal so, wow, okay, interessant. Und da entstehen dann auch wirklich Antworten, weil es ist so individuell. Der eine braucht genau dieses erstmal Gas geben, um Millionär zu werden. Und wie Jim Carrey das sagt, ich wünsche, jeder sollte mal die Erfahrung machen als Millionär, weil dann weißt du, dass es darum gar nicht geht. Und ich mag Jim Carrey, der ist für mich auch ein super Schauspieler und auch sehr weise Worte, die er dann gesagt hat. Und somit, vielleicht brauchen wir erstmal die Erfahrung dann zu machen, um in einen Burnout zu gehen und in irgendein ein körperliches Wehwehchen. Weiß ich nicht. Aber wenn wir den Moment der Reflexion nutzen können und uns diesen Film des Lebens mal anschauen, bis diesen Punkt, wo du jetzt hier gerade sitzt, und wenn dir da etwas nicht gefällt, liegt es an dir, es zu verändern. Ja. Das wäre meine Botschaft.
Danke dir. Das wird schön beschrieben. Also das ist ja auch eine Technik aus dem Mentalbrain, wo man sich selber dann anschaut und auch den Film ändern kann. In Spielen.
Wir sind die Regisseure, die Hauptdarsteller und Akteure. Also es ist theoretisch schon, ja. Wenn du diese Erfahrung machen willst, haben wir die Wir haben das Potenzial. Jeder hat das Potenzial. Ja. Wie ich glaube, das ist ein Zitat von Friedrich Nietzsche. Werde der du bist. Ich finde das ein sehr tiefsinniger Satz. Ich musste viel über ihn nachdenken, wie der das meinte. Werde der du bist. Das heißt, wieder zu diesem Original und nicht zu der Kopie, zu der wir geworden sind.
Genau. Die Kopien, die ganz viel Zeit in ihre Karriere investieren, die ganz viel Zeit investieren, einfach im Büro da zu sein und nicht einfach, sondern Gas zu geben, zu arbeiten. Aufhören ist keine Option. So etwas gibt es nicht. Wir vergessen unsere Körper, wir vergessen, wie sich ein gesunder Körper anfühlt.
Das ist auch schon ein spannender Satz. Wer weiß noch, wie sich ein gesunder, vitaler, ausgeschlafener Körper anfühlt.
Das, ja. Wir vergessen, was wir wirklich wollen und welche Werte leben wir. Spannendes Thema. Ich hoffe, der heutige Podcast hat einigen Impulse gegeben, einen kleinen Anstoß. Wie gesagt, der Dima ist im 19. Bezirk in Grottenbachstraße 1 zu Hause mit seiner Ordination. Und er ist ein ganzheitlicher Experte. Das kann ich wirklich mit meinem bestes Wissen bestätigen. Auch sein Lebensweg ist sehr inspirierend. Denn nicht nur das, was wir in der Schule lernen, sondern vielmehr das, was wir wirklich selber selbst als Mensch erleben, machen uns zu Experten. Und das ist niemand Scherz. Danke dir, Dima, für dieses sehr inspirierendes Gespräch. Es hat mich sehr gefreut, bei dir zu Hause in Ordination zu sein. Und ja, ich wünsche dir noch eine weitere angenehme Woche. Und wir hören uns, euch Zuhörer. Danke für das Zuhören. Die Informationen zu Dima findet ihr in der Show Notes. Und wir hören uns in der nächsten Folge der 110% Podcast Next Level Performance für Unternehmer, Leader und Athleten.
Ich danke dir, Diana, für die Einladung.
Danke. Tschüssi.
Baba.
Danke, dass du heute beim 110% Podcast dabei warst. Stark, dass du dir die Zeit genommen hast, an deiner eigenen Performance zu arbeiten. Das ist der erste Schritt zu echter Veränderung. Auf www.runningdiana.com findest du weitere Informationen zu Dianas Arbeit und zu den Themen aus dem Podcast. Du weißt, da geht noch mehr. Mehr Energie, mehr Fokus, mehr Erfolg. Und genau dabei unterstützt dich Diana mit klaren Strategien, mentaler Stärke und Systemen, die wirklich funktionieren. Um dein kostenloses Erstgespräch zu vereinbaren, schreib Diana einfach eine kurze E-Mail. Ganz unkompliziert und Diana meldet sich bei dir. Die Kontaktdaten dazu findest du in den Shownotes. In diesem Gespräch schaut Diana mit dir gemeinsam, wo du aktuell stehst, welche Potenziale du noch nicht nutzt und wie du dein Energie- und Leistungsniveau gezielt auf das nächste Level bringst im Business, Sport und im Leben. Diana freut sich, von dir zu hören. Bis zur nächsten Folge. Bleib fokussiert, bleib bei dir und bring deine Performance auf 110%.